Katholische und evangelische Christen kämpfen nach den Reformationsereignissen um die spirituelle Vorherrschaft in Europa. Bereits im Jahre 1555 musste man sich von dem Mittelalter tief verwurzelten Einheitswunsch verabschieden, von einem einheitlichen Glauben. Die Kirche und somit die Bevölkerung war gespalten. Die Religionsfrage ließ sich weder durch militärische noch durch theologisch-inhaltliche Bemühungen lösen. Ausdruck dessen wurde erstmals der Augsburger Religionsfriede, ein Vertrag, in dem die katholische Kirche erstmals rechtsgültig ihren Alleingeltungsanspruch aufgab, was einem Sieg des Protestantismus gleichkam. Dieser Friede hielt nicht lange. Der Dreißigjährige Krieg ist bis ins 20. Jahrhundert hinein das folgenschwerste Kriegsereignis, was Deutschland je erlebt hat. Ein Drittel der gesamten Bevölkerung wurde ausgelöscht, genauso wie einzelne Städte oder Dörfer, einfach dem Erdboden gleichgemacht. Entweder durch Krieg oder durch die Folgen davon, durch Hunger oder andere Katastrophen. Dies geschah, weil zwei christliche Parteien sich jeweils absolut im Recht sahen und nicht von diesem Anspruch abrücken konnten. Es gelang ihnen nicht, die Einheit zu wahren, für die Jesus selbst gebetet hat. Als Folge dessen kommt es aus Abscheu vor Religionsstreitigkeiten zu einer immer stärkeren Säkularisierung in Abgrenzung von diesen schlimmen Dingen, die damals passiert sind. Hier liegen die Wurzeln des aufklärerischen Atheismus. Wenn man einen Blick auf die kulturelle Frömmigkeit im heutigen Europa wirft, muss man eingestehen, selber schuld. Ein mahnendes Beispiel dafür, wie sich religiöse Uneinigkeiten zu hemmungsloser Gewalt verselbstständigen können. Und das beruht auf Gegenseitigkeit bis heute. Krieg für nix oder geht aufeinander los, nein, geht aufeinander zu, ist heute das Motto meiner Predigt. Weil Jesus selbst gesagt hat, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Aber das folgende Gebot ist genauso wichtig. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Diese beiden Gebote fassen zusammen, was das Gesetz und die Propheten von den Menschen fordern. Es klingt so einfach. Und doch scheitern wir alle daran. Eines Tages werden wir vor Gott stehen und niemand von uns wird behaupten können, genug geliebt zu haben. Diese Predigt wird dich womöglich herausfordern. Vielleicht wird sie dich irritieren. Vielleicht, ja, widerstrebt dir manche Sachen, die ich auch heute dir sagen möchte, ganz persönlich, aber auch mir selbst. Und dieses Thema ist für mich ein sehr persönliches Thema, ein sehr wichtiges Thema, was mir sehr nahe geht, weil ich das oft erlebt habe, was das machen kann, wenn einem das, was einem am wichtigsten ist, wovon man persönlich lebt, dem persönlichen Glauben an Jesus, wenn der in Frage gestellt wird, weil man irgendwie wohl Dinge anders sieht als andere Leute, die dasselbe für sich in Anspruch nehmen. Also vielleicht wirst du auch, wenn du Ähnliches erlebt hast, eine ähnliche Betroffenheit spüren wie ich. All das kann sein. Und trotzdem oder gerade deshalb möchte ich uns alle dazu auffordern, diese Predigt für uns selbst zu nehmen und nicht zuerst eine andere Person in Blick zu nehmen, wo wir sagen, wäre doch gut, wenn die Person das jetzt mal gehört hätte. Ja, die sollen sich das mal zu Herzen nehmen. Ich bin mir doch selbst meines Rechtes und der Richtigkeit von den Dingen, von denen ich überzeugt bin, oft am sichersten. und dabei verpasse ich es, auf meine blinden Flecken zu gucken, wo auch ich Menschen verletze, wo auch ich Unrecht tue und wo ich Menschen insgeheim abspreche, es wirklich ernst mit Jesus zu meinen und Jesus wirklich richtig verstanden zu haben. Ich freue mich, wenn wir unsere Herzen heute für diese Möglichkeit öffnen und die Predigt an unser Herz ranlassen und vielleicht ja, dann neu berührt und verändert zu werden von Gott. Was ist eigentlich das Problem? Jesus betet im Johannesevangelium für alle Gläubigen. Ich bete nicht nur für sie, sondern ich bete auch für alle, die durch ihr Wort zum Glauben an mich kommen. Sie sollen alle untrennbar eins sein, so wie du, Vater, mit mir verbunden bist und ich mit dir. Dann können auch sie mit uns verbunden sein und dann kann auch diese Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Ich habe ihnen die Herrlichkeit weitergegeben, die du mir geschenkt hast. Denn sie sollen eins sein, so wie wir eins sind. Ich bin mit ihnen verbunden und du mit mir, damit sie untrennbar eins sind. Daran soll diese Welt erkennen, dass du mich gesandt hast. Und du liebst sie, wie du mich liebst. Eine klare Vision, für die Jesus hier betet. Und trotzdem sieht die Realität doch oft anders aus. Bestenfalls schaffen wir es gerade noch in unserer eigenen Gemeinde, uns einigermaßen einig zu sein. Schlimmstenfalls aber wird sich einander mit allen Regeln der Unsittlichkeit der Glaube gegenseitig abgesprochen. Die einen sind für manche nichts weiteres als woke und unbiblisch. Und die Gegenseite wird bezeichnet als intolerant und bibelfundamentalistisch. Das Resultat: fromme Schlammschlachten und Verwundete, wo man nur hinschaut. Verwundete schlagen umso stärker zurück. Und was ist der Schauplatz? Der Schauplatz ist die Weltbühne. Kein Wunder also, dass heute kaum mehr jemand wirklich weiß, was es mit dem christlichen Glauben, mit dem Christsein an sich auf sich hat. In der Außenwirkung ist kaum mehr übrig geblieben als Orgel, Regelkunde und hier und da ein Skandal, der aufgedeckt wird. Und so viel sei gesagt, wenn Menschen zwischen sich eine Linie ziehen, dann steht Jesus immer auf der anderen Seite. Wenn ich Menschen ausgrenze und mich für wichtiger halte, steht Jesus immer auf der anderen Seite der roten Linie, weil Jesus sich immer zu den Ausgegrenzten stellt. Wen grenzen wir aus? Wir dürfen uns nicht täuschen, dass wir es viel besser machen würden als die anderen. Wir müssen wieder mehr miteinander reden als übereinander, den Gegenüber wirklich versuchen zu verstehen. Erst dann kann sich Jesus' Gebet erfüllen. Dann kann auch diese Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Das ist deine und meine Verantwortung. Ich möchte ein bisschen über Einheit sprechen und wo ich glaube, dass ein großes Missverständnis liegt. Es steht und fällt also damit, dass und wie und ob wir miteinander reden. Aber ich bin doch meiner Meinung so sicher und ich bin davon überzeugt, wie soll ich das jetzt einfach ablegen, fragst du dich vielleicht. Und du bist genau auf ja, der richtigen Spur, denn das geht auch nicht. Wie sollte es auch anders sein? Wir haben alle unsere Meinung, das ist gut so, unsere Überzeugung. Das macht uns zu dem, wer wir sind. Aber Einheit ist nicht gleich Gleichheit. Einheit ist nicht Gleichheit, das ist ein großer Unterschied. Und manchmal versuchen wir womöglich, Einheit als das zu bezeichnen, was bedeutet, wir werden alle gleich. und es gibt kein Abweichen davon. Wie viel muss gleich sein, dass wir uns als eins bezeichnen können? Dabei ist doch der Vater nicht gleich dem Sohn. Der Sohn ist nicht der Geist und der Geist ist auch nicht der Vater. Und dennoch sind alle auf eine geheimnisvolle Art und Weise miteinander einig. Und ich möchte jetzt keinen Fass aufmachen und über die Dreieinigkeit sprechen, aber es ist ja genau das, womit Jesus das vergleicht in dem Text, den ich gerade vorgelesen habe. Da schreibt Jesus oder sagt Jesus, ist über ihn geschrieben, denn sie sollen eins sein, so wie wir eins sind. Ich bin mit ihnen verbunden und du mit mir, damit sie untrennbar eins sind. Einheit von Gleichheit zu unterscheiden ist ein wichtiger Unterschied. In der Bibel wird ja oft, die kam schon zur Sprache, die Metapher des Leibes genannt, des Körpers. Ein Leib, viele Glieder. Und ich glaube, dass das Einheit ist. Das Zusammenspiel vieler Glieder in vollkommener Unterschiedlichkeit und Verschiedenheit, das ist bereichernd. Gleichheit dagegen wäre es ja, wenn alle Münder wären. Ne? Man stelle sich das einmal vor, jeder schreit rum, jeder hat seine Meinung, niemand hört zu, weil es keine Ohren gibt. Das ist ein großes Problem, würde ich sagen. Und eine Tragik, wie wir mit diesem Bild des Körpers umgehen, ist meiner Meinung nach, dass wir es allzu oft auf unsere Ortsgemeinde beziehen und nicht zuerst auf die globale Christenheit in ihrer Verschiedenheit. Aber was würde dann passieren, wenn wir das machen würden, wenn wir anerkennen würden, dass andere Gemeinden die Dinge ganz anders sehen und anders machen, trotzdem ein Teil des Leibes sind, in kompletter Unterschiedlichkeit? Ich weiß nicht, ob du das mal erlebt hast, dass du von Christen irgendwie verletzt wurdest, ungerecht behandelt, ob du da Wunden von getragen hast. Ich weiß, wie schwer es ist, wenn man sich damit auseinandersetzen muss und in dieser Spannung, in dieser Verletzung dann dazu aufgefordert wird, irgendwie eins zu sein. Und trotzdem muss ich einmal eine steile These machen, einmal fest anschnallen. Ja? Ich bin nämlich davon überzeugt, dass es echte Christen gibt, die hier in dieser Gemeinde niemals zum Glauben gekommen wären. Tut ein bisschen weh vielleicht, ne? Das liegt daran, dass wir unterschiedlich sind, dass wir unterschiedliche Bedürfnisse haben, ganz individuell. Und keine Gemeinde kann alle diese Bedürfnisse gleichzeitig befriedigen. Wir sind auf diese Verschiedenheit angewiesen, auch wenn uns das sehr herausfordern mag. Genauso auf der anderen Seite, Mitglieder in eurer Gemeinde wären woanders vielleicht auch nicht zum Glauben gekommen, sicherlich sogar, und hätten Jesus nicht so kennengelernt, wie sie es hier getan haben. Eine Hand kann nicht leisten, was ein Fuß kann, und das Auge kommt einem Ohr nicht gleich. Wir sind aufeinander angewiesen und miteinander in Verbindung. Und das ist schwer zu ertragen, wenn man gerade persönlich betroffen ist oder einfach seine Gemeinde sehr liebt. Nur erleben das andere Christen ganz woanders genauso. Vielleicht gerade genau in der Gemeinde, wo wir doch manchmal denken, so ganz auf der richtigen Spur sind sie vielleicht noch nicht. Aber der Herr ist gnädig. Ja, ihr lacht. Und eine Anekdote, eine Sache, die jemand mal über meine Gemeinde, die Zellgemeinde, gesagt hat, sinngemäß: Ich habe eine andere Überzeugung als ihr, was Homosexualität betrifft. Ich kann nicht aus meiner Haut und einfach so tun, als würde ich das nicht mehr als Sünde ansehen. Aber wo sollen Christen in Bremen Jesus oder queere Menschen in Bremen Jesus nahe kommen, wenn nicht bei euch in der Gemeinde? Wo sollten queere Christen Jesus nicht begegnen, wenn nicht bei euch in der Gemeinde? Und das ist aufeinander zugehen, das ist Einheit in Verschiedenheit. Man kann die eigenen Spannungen nicht auflösen, aber trotzdem in Wertschätzung, in aufeinander zugehen und sagen, bei euch passiert auch Reich Gottes, bei euch werden Menschen von Jesus erreicht und das ist gut so. Und ich weiß nicht, wo meine blinden Flecken liegen. Ich weiß nur, dass ich welche habe. Und Gott bewahre mich davor, überheblich zu werden und meine Meinung als absolute Wahrheit darzustellen. Wenn wir einander so begegnen, in Annahme, dann öffnen wir einen Raum, wo Heilung geschehen kann, wo wir eins sind, der Inspiration von Brüdern und Schwestern zu lernen. Und im Gespräch mit anderen schärft sich ja besonders auch mein Charakter. So heißt es zum Beispiel im Buch der Sprüche, ein Messer schärft das andere und ein Mensch den anderen. Was können wir stattdessen machen? Ein Mensch der Liebe werden. Ich habe ein paar Haltungen genannt, die uns helfen könnten, aus diesem Schwarz-Weiß-Denken womöglich rauszukommen oder zumindest ein bisschen Abstand zu gewinnen. Aber in der Gemengelage ist es doch manchmal schwer, die Orientierung zu behalten. Das weiß ich selber sehr gut. Man nimmt sich Dinge vor und dann ist es doch schwer umzusetzen und vor allem in Betroffenheit Menschen mit Annahme oder irgendwas Ähnlichem zu begegnen. Was könnte also unser Ziel sein, auf das wir uns fokussieren können? Es ist schon zur Sprache gekommen, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Oder mit den Worten des Apostel Paulus, wenn ich keine Liebe habe, hat der Rest keinen Nutzen. Die Liebe ist geduldig, gütig ist sie, die Liebe. Die Liebe ereifert sich nicht, sie prahlt nicht und spielt sich nicht auf, sie ist nicht unverschämt, sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie ist nicht reizbar und trägt das Böse nicht nach. Sie freut sich nicht, wenn ein Unrecht geschieht. Sie freut sich aber, wenn die Wahrheit siegt. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie hält allem stand. Es gibt Dinge, die im Glauben wichtig, gut und fördernswert sind. Glaube, Freigebigkeit, Geistesgaben, Erkenntnis, manchmal Aufopferung. Aber all diese Dinge sind wertlos, wenn sie für die Liebe geopfert werden. Also lasst uns geduldig sein mit denen, deren Meinung uns reizt. Gütig, indem wir allen Menschen von Herzen das Gute wünschen. Nicht eifernd, indem wir andere ihrer Meinung wegen verfolgen. Nicht prahlerisch, sodass wir nicht eingebildet und unverbesserlich werden. Nicht unverschämt. Konfliktkultur ist wichtig. Lass es keine Konfliktunkultur werden. Nicht den eigenen Vorteil suchend, also den Mitmenschen liebevoll im Blick behaltend. Das Böse nicht nachtragend, dass wir eines Tages vergeben können und genauso uns vergeben werden kann, wo wir Menschen verletzt haben. Sich nicht am Unrecht freuend, voller Bestätigung, dass wir wohl auf dem richtigen Weg sind und die anderen nicht. Doch wenn die Wahrheit siegt und die Wahrheit, so glauben wir der Bibel, ist Jesus selbst, dann freuen wir uns alle gemeinsam in Einheit ohne Grenzen zwischen Menschen. Lasst uns alles ertragen, alles glauben, alles hoffen und allem standhalten. So siegen wir und an unserer Einheit wird die Welt wieder erkennen, dass Gott die Menschen liebt. Dazu helfe uns Gott, denn Gott ist's, der in euch bewirkt beides, das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Wenn du magst, dann schließ einmal kurz deine Augen und geh mit Jesus persönlich ins Gespräch und vielleicht hast du eine Person vor Augen, in der, ja, der du, die du Jesus hinlegen willst, wo du sagst, zu der Person kann ich in meiner Liebe noch wachsen, auch wenn es mich vielleicht herausfordert. Vielleicht nur ein kleines bisschen. Amen.